Bis vor kurzem hatte Kielmowski neben ihm geschlafen. Es war jetzt eine ganze Weile her, genau gesagt. Es hatte sich in einer Sonntagnacht im Mai 2011 zugetragen, der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, wie es am Schluss von Casablanca heißt. Auch als eine Art Filmfreundschaft hatte begonnen, was sich zwischen Kielmowski und ihm abspielte, und zwar an jenem Sonntag im Mai 10 Minuten nach Mitternacht. Ellwanger hatte gerade die Austaste der Fernbedienung gedrückt, das in weißen Nebel gehüllte Bild mit dem orangefarbenen ZDF-Zeichen erlosch. Eine englische Krimiserie hatte er angeschaut, die ihn zuverlässig amüsierte, Inspector Barnaby. Diesmal war sie sogar sehr lustig gewesen. Wie immer wimmelte es von absurden Morden in der englischen Provinz. Ihm gefielen der kompakte Inspektor und sein treuer Adlatus, vor allem gefielen ihm die umwerfend guten Schauspieler, die in den ländlich robusten Kostümen der englischen Provinzler auftraten, nicht zu vergessen das Innenleben der Herrenhäuser und Cottages mit den kuriosen Gegenständen, den engen Treppen, die zu den winzigen Dachkammern führten. Da fiel es nicht weiter ins Gewicht, dass die Morde surreal und die Motive ziemlich verdreht waren, besonders in ihrer Häufung. Mindestens 3 oder 4 Leichen gab es in jeder Folge. Alles unwahr, aber heiter und entspannend. Diesmal hat es Inspektor Barnaby mit einem kleinen schwarzen Kater zu tun bekommen, den er sogleich Kielmowski nannte. Barnaby hatte eine Katzenallergie und war auch sonst ein Feind der Haustiere, jedenfalls wollte er sie nicht in den eigenen 4 Wänden dulden. Obwohl Kielmowski an der geröteten Nase des Inspektors Schuld trug, schien es so, als dürfe er bleiben, was sich in den weiteren Folgen allerdings nicht bewahrheiten sollte. Der witzige Name des Katers ging Ellwanger nicht aus dem Kopf. Wer da warum gestorben war, entschwand hingegen schnell aus seinem Gedächtnis. Amüsiert hatte er sich gerade die letzte Zigarette vor dem Schlafengehen angesteckt, da maunzte und greinte es draußen auf der Terrasse. Er öffnete die Tür und herein spazierte eine kleine schwarze Katze mit hochgerecktem Schwanz. Allen Ernstes, Kielmowski war zu ihm gekommen. Höchstens 10 Minuten nach Ablauf der Sendung. Er war ein ebensolcher Haustierverächter wie Barnaby, und dachte nicht im Traum daran, das Viech bei sich aufzunehmen, aber er war so überrascht, dass er es nicht sofort hinausscheuchte. Wenig später stellte sich sogar heraus, dass seine Katze gar keine Katze war, sondern ein Kater. Tatsache, ein echter Kielmowski. Der inspizierte erstmal die Räume, gründlich, aber offenbar ohne jede Scheu, dann rieb er den schwarzen Kopf am Bein des rechtmäßigen Bewohners. Es dauerte nicht lange, da goss der Hausherr ein wenig Milch in eine Schüssel und holte einen Rest Leberwurst aus dem Kühlschrank. Schon 2 Tage später wusste er, dass man Katzen die Milch nicht pur, sondern besser etwas Wasser mit ein paar Tropfen Milch servierte. Er lernte rasch dazu. Kielmowski wirkte ausgehungert. Er war klein, zierlich gebaut und extrem dünn, schwarz von Kopf bis Fuß. Sein Fell glänzte. Kielmowski machte keinerlei Anstalten, sich nach der Mahlzeit wieder zu entfernen. Mehrfach wurde ihm die Terrassentür geöffnet, um ihn wieder zu entlassen, aber jedes Mal zögerte das Katerchen auf der Schwelle und wandte sich wieder um. Es endete damit, dass er schon in der ersten Nacht im Bett des Hausherrn schlief. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft eben. Kielmowski war witzig, eine Schauspielernatur. Ellwanger war es inzwischen unmöglich, sich ein Leben ohne Kater vorzustellen. Ja, die Liebe zu Kielmowski ging so weit, dass beim eigentlichen Herrn im Haus von Herrschaft nicht mehr die Rede sein konnte. Der hatte sich alsbald den Ticks und Gewohnheiten seines neuen Genossen völlig untergeordnet. Gegen 6 Uhr in der Früh im Sommer, gegen 7:30 im Winter beliebte es Kielmowski, ihn zu wecken. Er ging dabei sanft zu Werke, strich mit dem Pfötchen ein bisschen auf seiner Brust herum, knabberte und riss dann etwas entschiedener an den Haaren hinter seinem Ohr. In der Früh hieß das gemeinsame Programm auf zur fröhlichen Jagd im Garten. Ellwanger im Pyjama mit Hausschuhen bei warmem Wetter, im Winter, wenn Schnee lag, mit Mantel über dem Pyjama, dicken Socken an den Füßen, die in Gummistiefeln steckten. Sommers wie Winters tat Killmauski seine Imponiersprünge im Garten mit aufgeplustertem, gesträubtem Schwanz und gab, es war schwer zu entscheiden, wen nun genau, den Löwen, den Panther oder den Tiger. Die Aufgabe des Herrn war es, ihn dabei zu jagen. Höhepunkt war jedes Mal, wenn Killmauski wie ein Blitz den Baum hochschoss und in den Ästen herumturnte, während Ellwanger unten seine erste Zigarette rauchte und den Kater dabei anspornte. Nicht ganz so rasch, wie er hinaufgeschossen war, kam Killmauski dann wieder herunter und verschwand im Nachbargarten, ohne sich nach ihm umzudrehen. Ellwanger drückte die Zigarette aus, schloss die Terrassentür und legte sich noch einmal ins Bett. Nach dem ersten Auftauchen des Katers hatte er auf den Straßen von Solln Ausschau nach Zetteln an den Bäumen gehalten, auf denen manchmal nach entflogenen Wellensittichen, entlaufenen Katzen oder Hunden gesucht wurde. Killmauski wurde offenbar von niemandem vermisst. Schon nach einer Woche hatte Ellwanger begonnen, sich wie der rechtmäßige Halter aufzuführen, hatte einen Transportkorb gekauft und Killmauski zum Tierarzt geschafft, hatte ihn impfen und sich einige Ernährungstipps geben lassen. Jesus, was für eine Aktion, den Kater in den Korb hineinzustopfen. Killmauski ließ aus seinem Gefängnis ein tiefes, verstörtes Grollen hören und war hinterher stundenlang beleidigt. Danach hätte er Killmauski nicht mehr freiwillig herausgerückt. Der Kater gehörte jetzt zu ihm. Wobei sich diese Zugehörigkeit in großer Freiheit bewährte, denn während er ins Büro ging, verlebte Killmauski den Tag draußen, war aber jedes Mal pünktlich zur Stelle, sobald der Hausherr das Gartentürchen aufklinkte und geleitete ihn maunzend hinein. Abends hatte Killmauski Hunger, da durfte nicht lange gefackelt werden. Aber der Kater war kein großer Fresser, er leerte seinen Napf immer nur halb. Wenn ihm das Futter nicht passte, rührte er es gar nicht erst an. Eigentlich hatte Ellwanger es gut getroffen in seinem Häuschen in Solln, einstöckig mit 5 Zimmern, die bis auf Küche und Bad alle auf den Garten hinausgingen. Der Garten war wirklich zauberhaft, weil er mit dem Garten der Hausbesitzerin verschmolz, beziehungsweise nur durch ein paar großgewachsene Buchsbaumkugeln von ihm getrennt war. Sie wohnte weiter hinten in einem geräumigen Haus. Auf seiner Terrasse waren Sollenhofener Schieferplatten verlegt, die Bäume spendeten Schatten. Ellwanger hatte es gut. Gut auch deshalb, weil er sich mit der Besitzerin der beiden Häuser und des Gartens vorzüglich verstand. Eine ungewöhnliche Frau seines Alters, Mitte 50, einerseits eine Münchnerin, wie sie im Buche stand, die sich nicht zu schade war, hin und wieder in ein Dirndl zu schlüpfen, zum anderen war die Frau weltläufig und zugleich exzentrisch. Obwohl sie keine habhaften erotischen Beziehungen unterhielten, hätte er sich nicht gescheut zu sagen, er liebe Frau Kirchschlager. Er konnte sich nicht erinnern, je mit einer Frau bekannt geworden zu sein, mit der er sich auf eine diskrete und zugleich gewitzte Art so gut verstand.